Ach, ist das eine herrliche Stimmung.
Ey, wir machen irgendwann mal einen Balkon. Das ist ja die beste Wohnung, die ich seit langem gesehen habe. Muss ich ehrlich sagen, Hut ab.
Ja, du warst
also
ja
fast so schön wie Bucket.
Du warst ja noch gar nicht oben.
Ja, ich komme mal irgendwann hier.
Zum Übernachten.
Einfach nur schön.
Ich durfte
letzte Woche hier, ich wurde eingeladen oder wir wurden eingeladen, meine Frau und ich zum Grillen. Das war sehr schön. Mit den Leaders.
Aha.
Und wir hatten einen schönen Abend.
Warum wurden wir denn noch nicht eingeladen?
Ja, es war jetzt erstmal, ich habe nur 6 Stühle.
Tobi, okay, wir beide treffen uns demnächst mal in der Südkurve, einfach nur wir beide.
Ja, aber da wäre ich ja auch gern dabei.
Dann laden wir auch gezielt aus.
Genau.
Das ist aber ja Wahnsinn. Was habe ich nicht gegrillt? Ne? Also das war
viel zu viel. Alles,
ja, klar.
Ich habe die nächsten 2 Tage noch davon genährt.
Ja, aber ganz ehrlich, es hieß, wie bei King of Queens, nichts mitbringen.
Hat er wieder seine eigene Müsli-Dose mitgebracht.
Aber Salat und ein Baguette. Ja, ich habe noch ein Baguette mitgebracht und so.
Aioli haben wir nicht mitgebracht.
Aioli habt ihr, genau, wurde noch gefragt. Es wurde gefragt, ob sie Grillgut mitbringen sollen. Das Wort, das war mir gar nicht so geläufig.
Ich finde, das ist die erste Enttäuschung dieser Woche, Tobi.
Es ist immer schön, wenn man von einem Abend erzählt bekommt, wo man nicht eingeladen war.
Großes Fest bei Straßburgers und...
Puh. Nee, es war nur so ein kleines, leichtes Angrillen. Das Sommerfest, das folgt noch. Und dann seid ihr alle mit dabei.
Tobi, wir beide treffen uns nächste Woche für einen Kneipenwalk in Sülz.
Ja.
Und Christian Straßburger und Jannik Bakic sind nicht eingeladen.
Ihr könnt natürlich trotzdem gerne was zu essen bringen und dann wieder gehen.
Genau.
Ich glaube, die Claudia hat noch einige Salate vorrätig. Aber wir treffen uns ja erstmal in Würzburg.
Ne? Stimmt.
Wir haben einen großen Magenta-Kick-Off, das darf man erzählen. Deswegen senden wir ja auch jetzt eine Woche danach nicht.
Genau, deswegen ist Länderspielpause, hat das DFB gut wegen uns eingelegt.
Genau, die Länderspielpause wurde gelegt.
Weil wir dann nicht in der Lage sind,
meinst du? Ist kein Landespokal irgendwo, oder?
Doch, ohne Ende.
Ja?
Ohne Ende,
ja, es ist doch eigentlich der Großkampftag, ne? Für die Landespokale.
Ja, es wird ja so ein bisschen zerstreut. Die Löwen spielen, glaube ich, am Dienstag. Mannheim auch. Also
in Gommersdorf.
Genau.
Aber Würzburg spielt. Der Dalle. Wir kehren vielleicht zum Dalle zurück.
Das wäre Wahnsinn.
Stimmt, wir müssen die Akkreditierung noch abholen.
Gegen Schweinfurt? Oder
gegen Bayreuth, glaube ich.
Weiß ich gar nicht.
Oh. Derby auf jeden Fall.
Ja. Wer ist denn da mittlerweile Trainer? Ist das noch...
Nee, Kleine nicht mehr. Und am Dalle ist Marco Ziesche, glaube ich. Oder Ziesche?
Das ist für einen Rheinländer was für uns.
Schwierig.
Rheinische.
Ja.
Ziesche.
Ja.
Ja, Tobi, und bei dir?
Sollen wir über Fußball reden?
Achso, ist es denn okay, dass Reggie und ich hier sind, um eine Podcast-Folge mit euch aufzunehmen? Oder?
Ihr seid sehr, sehr gerne gesehen.
Warum ist in meinem Kaffee hier Aioli? Das ist ja komisch.
Und ich freue mich, dass wir jetzt hier zum ersten Mal aufzeichnen. Und ich bin mir sicher, allein diese Aura wird uns dazu führen, dass wir die beste Folge aller Zeiten machen.
Getränk in die Hand.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen zu Folge 47 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Live aus den niegelnagelneuen Straßburger Studios in Köln, Innenstadt Nord. Ist das noch Nord?
Das
nee, Sülz.
Das ist
Lindenthal.
Lindenthal. Es ist irgendwo zwischen Innenstadt, Sülz und Lindenthal.
Ja. Wir sitzen zu viert am Tisch und ich stelle die Runde vor. Fange an mit dem HSV-Fan in dieser Runde. Nord ist sein Hobby. Nach Ebbe kommt die Wut bei Thomas Wagner. Vom Dino zum Fohlen in dieser Runde. Bekannt geworden durch seine Stein- und Beinarbeit. Wir knien niederrein vor Christian Straßburger.
Ui, jetzt bin ich mal gespannt, was kommt.
Und er ist die Neutralstation. Betreibt Schweiz Malerei. Unser Unabhängigkeitsgeek Jannik Bakic.
Wunderschönen guten Morgen.
Er war aber mal, das muss man sagen, war mal Lautern-Fan. Ne? Also das darf man schon hier auch, er will ja immer so gerne so ganz neutral sein.
Ich sehe ihn im Crunchip-Trikot vor mir sitzen.
Ich war letztens in der Tat nochmal im Keller, um alte Trikots rauszusuchen, auch während der EM. Es war ja ein Riesenhype um alte Trikots. Was habe ich gefunden? Das alte Crunchips-Trikot mit der 22 hinten drauf, Book. Und ich habe noch ein ganz altes Oki-Trikot, Langarm. Und ich war ja früher ganz großer Fan von Stefan Kunz und hat mir damals als Kind die 11 draufgemalt mit einem Edding. Dummerweise habe ich die erste 1 leider genau in die Mitte gemalt. Die zweite 1 ist dann relativ weit rechts gewesen. Und dann habe ich zum Geburtstag einen richtigen Vlog bekommen über mein gemaltes.
Ja, aber da können wir dir doch mal ein Autogramm drauf besorgen, oder? Du hast ihn doch noch interviewt
am
Samstag, Stefan Kunz.
Für Jannik, meinen großen Fan.
Ja, gerne. Also mittlerweile bin ich nicht mehr Stefan Kunz-Fan, aber nehme ich gerne.
Und hier haben wir die Institution aus Westfalen. Schwarze Augen über der gelben Iris. Der unbestechliche Blick. Tobi Schäfer.
Ja. Aber Bundesliga ist ja nicht unser Thema, sondern die dritte Liga. Ich will mal kurz einen Überblick geben, was wir besprechen wollen in der nächsten Stunde bis zwei, je nachdem.
Ist das jetzt wie so bei so einer Sendung, wo dann jetzt so der Themenblock eingespielt wird? Das hat doch Yannick Bakic erfunden, oder?
aber deshalb sage ich es jetzt schon, ne? Weil früher hieß es immer, der ist so hektisch weg. Ich bin genau eine Stunde hier und dann gehe ich einfach.
Gut.
Ja? Aber Zeit läuft.
Du bist ja eh maximal geduldet, wie wir eben erfahren haben.
Stimmt,
vielleicht gehe ich einfach mit.
Ich weiß nicht, ob das die Hörer schon mitbekommen haben. Hier war ein Grill- und Einstandsfest und Christian Straßburger hat seine Freunde eingeladen.
Ja, und Thomas und ich waren explizit nicht eingeladen.
Es waren Partnerschaften eingeladen. Bei Veggi weiß man, da kann kommen, also da weiß man nicht, auf wen man sich jetzt einstellen soll. Und Tobi.
Bring Kinder mit, das
ist
auch wieder nicht.
Du bist ja verheiratet. Achso, Janik auch.
Also, was haben wir vor? Das Erzgebirge ist das Dach der dritten Liga, Aue marschiert weiter, dann der Löwencoach nutzt seine vielleicht letzte Chance bei den Schanzern, 1860 gewinnt in Ingolstadt, Mannheim ist jetzt letzter, beim Waldhof brennt nicht nur ein Baum, Saarbrücken weiter mit einem Ziel vor Augen und Hansa Rostocks Krise geht weiter, in Köln wurde Kogge vorne wieder mit K.O. geschrieben. Darauf könnt ihr euch also freuen und auch vieles mehr.
Und das Wetter mit Christian Heckel.
Und nun zum Sport.
Ja.
Wir fangen an mit dem Spitzenreiter, würde ich sagen. Ehre, wem Ehre gebührt. Aue mit einer weißen Weste, 4 Spiele, 4 Siege. Am Samstag der Sieg in Aachen. Ein Spiel, das sie eigentlich nicht gewinnen dürfen.
Tobi war da.
Ich war da. Also Aachen im Prinzip hoch überlegen, muss dieses Spiel eigentlich gewinnen. 20-5 Torschüsse, glaube ich. Es steht zur Halbzeit aber nur 1-0. Dann passiert ein ganz kurioses Ausgleichstor, wo sich viele unglückliche Dinge miteinander verketten. Da gibt es eine Ecke für Aue, die eigentlich keine war. Aachen dann bei der Ecke nur zu 10, weil ein Spieler verletzt behandelt werden musste. Und dann passiert dem Aachener Keeper dann auch noch so ein leichter Fehler. Und Marcel Bär schiebt ein zum Ausgleich. Und dann macht er hinten raus, eiskalt wie er halt ist, noch das 2-1 und alle haben sich gefragt, wie kann Aue dieses Spiel gewinnen? Und das Fazit war, wenn du solche Spiele gewinnst, dann steigst du auf.
Ist das dann schon so diese Souveränität, die du hast als Tabellenführer und wahrscheinlich auch mit Leuten, die einfach langjährig schon in der dritten Liga spielen?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist das noch zu früh zu sagen. Also was gewinnst du am 23. Spieltag, dann sagst du, das ist der Tabellenführer. Aber ich glaube, andersrum wird ein Schuh draus. Du hast bisher deine Hausaufgaben gemacht und gewinnst jetzt ein Spiel, das du eigentlich nicht gewinnen kannst, wenn ich dir glauben darf. Damit hast du 4 Siege am Stück. Du spielst jetzt gegen Bielefeld. Das ist jetzt für mich ein neuralgisches Spiel, weil wenn du das dann zum Beispiel gewinnst, hast du 15 Punkte und zum Beispiel schon mal 7 vor Arminia. Und wenn du jetzt mal irgendwie vorne einen Block von 5-6 Siegen hast, dann reicht dir ja eigentlich in der Folgezeit ab dem Spieltag, dass du eigentlich jedes zweite Spiel gewinnst, um bis zum Schluss ganz oben dabei zu sein. Und bei der Heimstärke von Aue ist das dann schon wirklich eine gute Startrampe.
Man sagt ja immer, im Sinne einer Spitzenmannschaft, ich sage in dem Fall, im Sinne einer Dotschef-Mannschaft agiert jetzt Erzgebirge Aue, oder? Mussten ja in der zweiten Hälfte auf Mendel verzichten, der wurde verletzt ausgewechselt. Kips.
Und Stefaniak war gar nicht dabei übrigens.
Stefaniak war gar nicht dabei und Majecak musste ja dann auch noch raus. Das heißt Nackenschlag, 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 die gewinnen. Zack.
Krass.
Und ich glaube, Dotschev war noch nie so in dieser Aue-Mannschaft drin wie aktuell.
Und Pavel Dotschev hat sich auch ein bisschen verändert. Er war ja sowieso immer ein sehr entspannter Typ, ein sehr angenehmer Typ, aber er hat nochmal so eine neue, selbstbewusste Gelassenheit jetzt in sich, so habe ich das Gefühl. Er hat so einen neuen Glow, wie bei, keine Ahnung, wie bei Schwangeren. Wenn die schwanger sind, dann haben die auch irgendwie so einen Glow, den man nicht erklären kann. Vielleicht ist Pavel Dotschev einfach schwanger mit dem Aufstieg in die zweite Liga.
Ja. Also, wir haben das ja schon letzte Woche auch thematisiert, als er dann vor dem Derby gesagt hat, so, ja, wir sind besser als Dresden. Ne? Wir wollen aufsteigen. Also das ist, da passiert gerade was im Erzgebirge.
Wobei du natürlich schon sehen musst, dass du als Trainer, weil die Spieler kennen Dotschev ja auch über all die Jahre. Jetzt spielt er eine neue Karte. Das hat ja gegen Dresden wunderbar funktioniert, aber du musst das Ding ja jetzt natürlich auch durchspielen. Also der kann ja jetzt nicht einfach dann 2 Spieltage später nach 18 Punkten kommen und sagen, ah, wir müssen jetzt, früher war er ja auch gerne mal ein bisschen vorsichtig. Ne? Also es funktioniert im Moment, ist für ihn aber auch mit einem kleinen Risiko behaftet.
Er hat aber auch seine Mannschaft, was das angeht, richtig gut angesteckt. Marcel Bär hat ja auch gewarnt nach dem Spiel. Er hat auf seine Zeit in München 60 hingewiesen, die ja auch mal vor 2 Jahren super gestartet sind. Am Ende sind sie 8er geworden. Also ich glaube schon, dass diese Euphorie nach außen, aber auch der Realismus nach innen, dass das schon gegeben ist. Und deswegen kann man, glaube ich, große Stücke setzen auf die Räuchermännchen aus dem Erzgebirge.
Wenn Marcel Bär trifft, dann blicke ich auch immer direkt auf die Torjägerkanone. Der hat ja, wir haben das, glaube ich, das Thema gemacht, als wir in Osnabrück waren. Marcel Bär ist ja der erfolgreichste Drittligastürmer der letzten 3 Jahre. Also keiner hat mehr Tore geschossen als er. und auch in der ewigen Torschützenliste robbt er sich so langsam ran. Der ist jetzt auf Platz 7, hat 71 Tore und davor sind nicht mehr so viele. Testrot ist noch mit dabei, Grimaldi, Anton Fink wird natürlich keiner mehr einholen, aber das ist schon eine Hausmarke.
Wie viel Tore hat Fink?
136.
Okay, das ist echt heavy.
Das wird keiner mehr holen.
Wie alt ist Bär? 29, oder? Wie alt ist der? Weiß ich gerade gar nicht.
Boah, nee, der ist schon über 30, glaube ich.
Ja? Ja? Schade. Aber wie hat er denn diese Marke hinbekommen, Fink, 136? Hat er mal 12 Tore in einem Spiel gemacht?
Ja, oder? Der hat ja jahrelang für Chemnitz gespielt, Haching, Karlsruhe. Der hatte doch diese zwei guten Jahre dann auch mal beim KSC, als sie aufgestiegen sind. Also.
Aber damit können wir ja auch dann abschließen. Du hast angesprochen, dass Mennel raus musste zur Halbzeit. Viel darf nicht passieren in Aue. Ne? Also wenn sich da auf Dauer Leistungsträger oder Schlüsselspieler verletzen, dann wird es vielleicht doch ein bisschen eng. Also du hast schon auch, glaube ich, gemerkt, dass so jemand wie Stefaniak gefehlt hat. Das ist jetzt keine schlimme Verletzung, aber wenn zum Beispiel jetzt auch Marcel Bär sich schwer verletzen sollte, so, dann können sie Probleme kriegen.
Auf der anderen Seite, welcher Drittligist kann mehr als 2-3 Schlüsselspieler ersetzen?
Dresden, ne? Vielleicht, oder?
Die haben einen ziemlich breiten Kader, ja, aber ich glaube, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von Aue.
Es ist ja auch den Finanzen geschuldet, dass du einfach sagst, okay, wir haben halt nicht so viel Geld wie die anderen, dann setzen wir lieber auf einen kleinen Kader, auf eine gute medizinische Abteilung, das ist ja auch immer wichtig, dass man sich schnell erholt. Und dann muss man auch einfach mal eine Kerze anzünden im Dom und hoffen, dass es keine schweren Verletzungen zukommen. Vor allem, sie haben ja auch schon schwere Verletzungen mit Vukancic, ne? Und wer fehlt denn noch? Irgendeiner, das hatte doch auch letztens noch verletzt. Naja, ist ja auch egal.
Aber hat Aue eigentlich so einen kleinen Etat? Das würde mich nochmal interessieren. Also ich denke, die haben natürlich nicht so viel wie Dresden und Ingolstadt, gar keine Frage. Aber ich denke schon, das ist ein stabiles Fundament, weil die auch für eine ganze Region da spielen. Also ich glaube nicht, dass da...
Also was man so hört, was die Neuzugänge betrifft, ist schon so, dass Aue da nicht oben, ganz oben mitspielt.
Okay.
Aber du bekommst, glaube ich, als Spieler sofort so eine geile 8-Zimmer-Wohnung mit Blick aufs Erzgebirge, weil da sind viele Wohnungen frei.
Schade, ich kann meinen Kaffee hier nicht trinken. Das ist die heißeste Tasse, die ich jemals... Ich stehst da eine Viertelstunde...
Ganz ehrlich, du kommst hier rein, die Sonne scheint. Wir sind wieder zusammen und du bist nur am Beschweren. Das ist Wahnsinn.
Worüber beschwere ich mich?
Das jetzt?
Moment, ich bin traurig, dass ich nicht eingeladen wurde und sage, es ist heiß.
Du bist immer eingeladen, aber in dem Fall nicht.
Angenehm temperierte Getränke gibt es nur für geladene Gäste, für Freunde des Hauses.
Genau.
Ich habe mich hier richtig schön, ne? Ich bin um 8.30 Uhr aufgestanden, habe hier den Tisch gedeckt, war beim Bäcker.
Ich fühle mich hier total wohl.
Es gab keinen Streuselkuchen, deswegen gibt es heute leider nur, was ist das, Quarkinis.
Ja? Von der Bäckerei.
Balkhausen.
Ja, demnächst gibt es auch wieder Streuselkuchen. Ich fahre zu Balkhausen und...
Dass man den da bitten muss, oder? Also, das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit.
Ja, gut. Janik, es geht schneller, als du denkst, dann wärst du ja auch nicht mehr eingeladen. Also zum Grillen.
Das glaube ich nicht.
Nächster Programmpunkt, das Bayerische Derby. Die Löwen holen die ersten Punkte in dieser Saison, gewinnen in Ingolstadt. Und wir haben eine Sprachnachricht bekommen von einem Löwen-Fan, der die Situation bei den Münchnern mal ein bisschen zusammenfasst.
Ja, hallo, hier Stefan. Kurze Einschätzung zu 1860 von meiner Seite. Also zum einen die Transfers Hopsch und Vollert von Haching. Also ich... Letztes Jahr auch viele Spiele von Haching gesehen und da muss man sagen, dass der Hopsch in der Rückrunde einfach auch schon keiner mehr war. Hat auch Elfer verschossen, hat auf jeden Fall nicht das gezeigt, was er in der Hinrunde gezeigt hat. Also vielleicht hätte man ihn gar nicht holen dürfen. Dazu ist er ja doch eher der Lebemann und das war natürlich in Haching alles immer noch mit der Struktur da, mit Schwabel als Sportdirektor und so weiter. Vielleicht einfacher auch unter den Teppich zu kehren, er hatte keine Konkurrenz gehabt. Vielleicht hat er sich hier jetzt in München... Was erlaubt sagt, ich weiß es nicht, ich bin nicht mehr so nah dran, ich wohne jetzt seit ein paar Monaten in Basel. Aber wie gesagt, kann gut sein, dass da was war, was natürlich dann dem Trainer, der ja dann doch eher der geradlinigere Typ ist, nicht gefallen hat. Ansonsten generell zum Trainer gehört natürlich immer, wenn man sich die Siege der letzten Saison anschaut, die waren natürlich auch nicht überragend, also sprich, da war der Fußball auch schon nicht gut. Das hat sich jetzt eben fortgesetzt in den Niederlagen. Aber ob er wirklich rausgeschmissen wird, ob Werner rausgeschmissen wird, keine Ahnung. Ich meine, ihr wisst es ja selber, Kölner und Jakobacci mussten auch erst gehen, als sie sich negativ zum e.V. geäußert haben. Solange die auf das machen, was der e.V. macht, sind sie safe. Das ist halt einfach so. Unruhe im Club, meiner Meinung nach, seit dem Sommer, seitdem klar ist, was die e.V.-Seite will, was ist, kein erfolgreichen Fußball, auf egal welche Liga, Hauptsache Grünwalder Stadion. alle Macht den Ultras, obwohl das auch noch irgendwelche 14-, 15-Jährige im Durchschnitt sind, die halt vor dem Spiel zum Grünspitz gehen oder zur Tankstelle, weiß ich nicht, sich um 11 treffen, totsaufen, Viertelstunde vorher ins Stadion gehen, so rotzevoll sind, dass sie eh nichts mitbekommen, wenn irgendeiner was gegen ihnen sagt, werden sie bedroht, kriegen aufs Maul von den Kapos. Ja, und dann, wenn sie in dem Sucht dann irgendwann mal in ihrem La-La-La-Gesinge mitbekommen, ah ja, scheiße, wir sind hier hinten, dann schreien sie, wir wollen euch kämpfen sehen. Aber das ist halt die Wahrheit, ist wahrscheinlich bei vielen Ultras so, aber will halt keiner hören. Von daher wird sich bei 60 nichts ändern. Vielleicht machen sie den MSV Duisburg, kann sein. Aber wie gesagt, man muss dann auch bei 60 schon immer unterscheiden zwischen Fans und zwischen den Ultras. Und die Fans sind mit dem allen, was da aktuell passiert, überhaupt nicht d'accord. Die Ultras, denen ist scheißegal. Weil wie gesagt, viele das gar nicht überreißen, viele gar nicht wissen, was der Verein bedeutet. Die waren nicht 2004 im Stadion, wo der Kiyoyo den Elfer verschossen hat, viele andere schon. Deswegen tut denen das weh und denen ist es scheißegal. Also kurzes Update dazu. Ansonsten macht weiter so. Alles Gute. Ciao, ciao. Schöne Grüße aus Basel.
Bringt schon ein bisschen Verbitterung auch mit durch.
Ach echt?
Aber dann schlagen wir jetzt mal den Bogen zum Spiel. Dann gab es ja den ersten Saisonsieg. Da war unser lieber Kollege Alex Küpper als Moderator vor Ort und der hat direkt danach mal eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, was für eine Erlösung für 1860 München. Die gewinnen hier 2-1 in Ingolstadt und man muss wirklich sagen, geiler kann man sich nach den Diskussionen der letzten Tage nicht zurückmelden. Die Fans in der Kurve, 6.000 bis 7.000 waren dabei, frenetisch und lautstark. Also außergewöhnlich, dieser Auswärtssupport und die Mannschaft auf dem Platz mit einem Kampf, wie man ihn selten gesehen hat. Das war ganz groß, insbesondere in den ersten 5 Minuten, als die Ingolstadt hier förmlich überrannt haben und aus meiner Sicht damit ein ganz klares Statement gesetzt haben. Wir stehen zu 100% hinter Agi Yannikis. Für den Coach ist das Ding heute natürlich unfassbar wichtig. Im Vorfeld wurde schon über seine Entlassung diskutiert. Auch Geschäftsführer Sport Christian Werner hat im Vorfeld ein klares Statement vermieden. Also es stand eine ganze Menge auf dem Spiel für die Löwen und für Agi Yannikis und sie haben sich wirklich auf beeindruckende Art und Weise diesen Befreiungsschlag erarbeitet. Beeindruckender, bemerkenswerter Fußballnachmittag in Ingolstadt. Jetzt wünsche ich euch in Köln noch viel Spaß in der Runde. Grüße in die Domstadt. Haut rein und bis bald. Ciao.
Ja, da haben wir jetzt aber ein dickes Ding abzuarbeiten.
Also zunächst mal möchte ich nur eins sagen. Also ich fand das bemerkenswert, wie abgeklärt, fast ein Stück weit distanziert, der Kollege vorher, der diese Sprachnachricht geschickt hat. Es ist tatsächlich so, ich kenne durch meine Zeit in München auch viele 60-Fans und davon äußern sich viele ähnlich. Die sind's leid und sagen einfach, dieser Verein macht mich eher mürbe. Und es ist tatsächlich, glaube ich, der grundsätzliche Unterschied, und da können wir uns jetzt nicht auf eine Seite schlagen, zwischen denen, die noch die großen sportlichen Zeiten zuletzt in der Bundesliga unter Wildmoser mitgemacht haben und denen, die einfach sagen, 60 muss anders sein, hier das Stadion, die Kameradschaft und sowas. Und ich glaube, das ist echt ein großer Konflikt, das nur mal als erstes. Und das Zweite, zu Hopsch fand ich auch interessant. Ich sag nach wie vor, der Trainer war ja da. Also wenn du Hopsch holst, dann stellt sich ja nicht plötzlich raus, oh, der ist jetzt hier vielleicht nicht der Trainingsfleißigste und der ist jetzt im Spiel kein Anläufer, sondern du weißt doch genau, was du mit dem bekommst. Also entweder werden Transfers am Trainer vorbeigemacht bei 60, das wäre kein gutes Zeichen, oder aber der Trainer weiß da gar nicht, wer da kommt, denn Hopsch ist eine Versicherung und da kann man ihn sogar vielleicht ein bisschen, hat er am Freitag selbst, als ich mit ihm gesprochen habe, mit Fabi Klos vergleichen. Also das ist jetzt keiner, der vorne 800 Meter pro Angriff macht, sondern der steht vorne und macht Tore. Und das weiß ich doch. Also wenn der nicht spielt, da ist irgendwas schiefgelaufen im Vorfeld.
Absolut. Bin ich da absolut der Meinung, wie Thomas Wagner. Also Dr. Christian Werner, ich weiß jetzt gar nicht, da haben ja auch einige darüber jetzt gesprochen, ist da schon, rumort's da schon, das finde ich gar nicht. Dr. Christian Werner ist, glaube ich, ein richtig guter Typ, auch für die Löwen, der kennt den Transfermarkt in- und auswendig und hat ja auch, bevor es losgegangen ist, von uns allen noch ein wunderbares Zeugnis bekommen, also von uns allen im Sinne von alle. Ja, die haben gesagt, was für geile Transfers, früh, da steckt ein Plan dahinter. Wir haben schon letzte Woche gesagt, wir sind nicht bei den Trainingseinheiten dabei, Kann auch sein, dass der Hopsch hier richtig abkackt, ja, um es jetzt mal salopp zu sagen, und wir hier ein Fass aufmachen und der Trainer sagt, ich würde euch gerne erzählen, warum er nicht spielt und sowas. Aber wenn man ihn holt, sollte man das Spiel drumherum aufbauen. Als Wandspieler, als Kopfballspieler, als Typ sowieso und sowas. Ob der mal irgendwie mal rausgeht oder so, das ist ja völlig wurscht. Wir haben ja letzte Woche richtig krass auch gesprochen. Ne? Ich glaube, dass das auch der einzige Weg sein muss bei den Löwen. Ich habe so viel Post bekommen, also im Netz.
Säckeweise
Post. Und da war nicht eins negativ von. Nicht eins. Jeder war unserer Meinung, beziehungsweise hat verstanden, was wir gesagt haben. Das will man vielleicht bei 60 München nicht hören. Ja, aber wir haben das, glaube ich, auch schon in der letzten Saison, in der letzten Staffel gesagt. Der erste Weg zu einem ruhigeren Umfeld ist ja, dass andere Meinungen zugelassen werden. Und darum, da geht es ja um beide Lager. Und solange das nicht vorherrscht, wird es immer wieder Probleme geben. Und mit anderen Meinungen meine ich sowohl die ganze Kiste da intern als auch extern. Wenn Journalisten mal was sagen, was vielleicht nicht schön ist, was vielleicht nicht passt, aber was vielleicht der Wahrheit entspricht. Man sitzt ja auch nicht hier und erzählt einfach Dünnpfiff, dass man sich irgendwas in der Nase gezogen hat. Ich zum Beispiel habe mich ja auch erkundigt. Es ging ganz klar auch um Yannickis. Hätte der das Spiel verloren, wäre er weg gewesen. Und warum soll ich so tun, als wäre das nicht der Fakt? Also und dieser Sieg jetzt, den sie errungen haben, jetzt vielleicht reinkommen in die Saison mit der Länderspielpause, mit dem Pokal und dann jetzt in sportliche, ruhige Fahrgewässer zu kommen. Vielleicht ist ja jetzt irgendwie so der Reset-Knopf gedrückt.
Aber Hauptstadt wieder nicht gespielt.
Nee, kam aber rein.
Kam rein, genau. Stunde. Also ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, habe mir viel angelesen und habe auch mit Alex Küpper noch gesprochen. Also was schon auffällig war, dass sie dann doch wieder zu einem alten System zurückgekehrt sind, dieses 4-2-3-1, dieses Sicherheitssystem. Mhm. Komischerweise hat Marlon Frei auf einmal gespielt als routinierter Spieler auf der 6. Also da ist man anscheinend so ein bisschen back to the roots gegangen. Und was schon bemerkenswert war, war dann eben diese Körperlichkeit, dieser neue Biss. Das war auch diese Kampagne des Löwen, ne? Also der neue Biss des Löwen. Also das hat man jetzt zum ersten Mal gesehen in so einem Spiel. Das wurde doch ausgerufen vom Verein vor ein paar Monaten, ne? Durch den neuen Geschäftsführer, der neue Biss der Löwen.
Also ich habe das schon mal gehört, aber das ist jetzt die offizielle Kampagne. Aber
irgendwie sowas, auf jeden Fall.
Es gibt nichts, was ich Yannick Bakic nicht glaube. Der war übrigens beim Grillen hier.
Naja, auf jeden Fall, war es schon, also in so einer Drucksituation dann die Mannschaft, dass sie so ein Zeichen setzt, ist ja schon bemerkenswert. Was mir aufgefallen ist, jetzt auch so in den Interviews nach dem Spiel, Yannickis war dann doch, ich sag mal, sehr erbost, auch über so die, nicht über die Berichterstattung, aber vielleicht über dieses zu heiß gekochten Saisonstart. Er wollte alles nicht zu kritisch sehen und so. Und er wollte auch gar nicht wahrhaben, dass es da so Trainerrausrufe gab. Ich finde, man kann da schon so ein bisschen souveräner umgehen mit der ganzen Nummer. Wir kommen ja gleich noch auf Rüdiger Ziel, weil bei ihm war ja die Situation ähnlich. Der strahlt da so ein bisschen mehr Gelassenheit aus. Und Yannickis war dann schon so auf Krawall gebürstet, kann man schon fast sagen. Ist mir nur so aufgefallen als Küchenpsychologe.
Ja, aber woher kommt das, Vegi? Weil Fakt ist, letzte Saison noch 2 Spieltage, da wären die abgestiegen. Der Trend spricht ganz klar dagegen. Die haben überhaupt nichts mehr gezeigt, ergebnistechnisch und auch leistungstechnisch. Man hat ganz klar gesehen, dass Dinge, die einstudiert wurden über Wochen in der Vorbereitung, davon gehe ich mal aus, überhaupt nicht funktioniert haben. Er wollte alles umwerfen, hat ein Trainingslager gemacht, hat nichts funktioniert. Und dann stehst du da, gewinnst dieses Spiel und willst jetzt erstmal so deine Kritiker sozusagen angehen.
Ja, aber das ist ja eine Entwicklung, die gibt es ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Am Ende, wenn der Trainer unter Druck steht und dann ein Spiel gewinnt, dann sind es immer nur die bösen Medien gewesen, die das angezählt haben. Also, wenn du bei 60 München nach 3 Spielen 0 Punkte hast, dann brauchen wir nicht darüber zu diskutieren und das braucht uns auch kein Trainer zu erzählen, dann ist der Trainer, wenn der in Ingolstadt verloren hätte, wäre er weg gewesen. Punkt. Und das weiß er auch. Und dass er im Moment der Erleichterung dann vielleicht einmal poltert, ist auch völlig okay. Das müssen wir jetzt auch abhaken können. Aber, wie du sagst, es geht ja auch um den Trend. Die spielen jetzt zu Hause gegen Dresden.
In Bielefeld.
Ja, du musst eigentlich aus den beiden Spielen 3 oder 4 Punkte holen, damit du sagst, du kannst ein bisschen auf Sicht ruhig arbeiten, denn die sind ja nicht angetreten, um zu sagen, wir halten die Klasse. Das ist auch ganz klar. Ja.
Und
da sind sich übrigens, glaube ich, beide Lager einmal einig. Ja.
Und nochmal, also ich finde den Kader überragend von den
Super.
Löwen. Ist halt nur die Frage, wie man es jetzt in welches System
austariert,
reinplatzt. Und es kann ja auch sein, dass das eben am Anfang nicht funktioniert.
Ja.
Wichtig ist einfach nur, dass man darauf reagiert, hat er jetzt gemacht. Sie haben gewonnen und jetzt geht es einfach weiter.
Also Aue ist noch nicht aufgestiegen und 60 München ist noch nicht raus aus dem Aufstiegskampf. Nur wenn man sich das mal angeguckt hat, da hat man gesehen, bei dem einen funktioniert was, bei den anderen nicht. Verlat spricht jetzt aber auch von einem Brustlöser. Diese Erleichterung hat man ihm auch angesehen im Interview. Und ja, vielleicht ist es jetzt der Weg nach oben, aber so oft, ich meine, wir sind ja nicht mal 60-Fans, wir sind Sympathisanten von so geilen Traditionsclubs und sowas und 60, das macht natürlich was mit einem, aber da kommt man selbst, also wenn ich 60-Fan wäre, wäre ich wahrscheinlich...
Ich war in München nur 60 gucken, klar. Ja,
ich wäre aber wahrscheinlich kahl, wenn ich 60-Fan, ich würde mich da manchmal so in Rage...
Also wenn du unseren Kameramann, der mit uns in Herzogenaurach, wenn du Pippo siehst, ne, wie der leidet und sich fast entfernt und dann wieder, also es ist Wahnsinn. Also ich sage ja immer, HSV-Fan ist eine harte Währung seit ein paar Jahren, aber 60-Fan... Ja. Ist auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, ne?
Übrigens, vielleicht als Abschluss zu dieser Sprachnachricht von dem, das ist ja sein Empfinden und das ist ja immer individuell, aber ich glaube, so hart, wie er es gesagt hat, ist es nicht. Ne? Also das mit den, dass da 14-, 15-Jährige und die saufen sich nur und so weiter und so fort und dann kommen sie ins Stadion und dann finito la musica, also weiß ich jetzt nicht, ob man das einfach so...
Naja, aber Fakt ist schon, dass die Löwengemeinde, die ins Stadion geht, schon stark gespalten ist. Also da ist schon was dran. Und den Rest, glaube ich, können wir jetzt alle aus der Ferne schwer beurteilen.
Okay. Es ist ja auch so, also er hat ja Kyoko angesprochen 2004, seitdem ging es ja rapide bergab bei den Löwen. Und es ist ja auch wirklich ein Problem von so alten Traditionsvereinen wie den Löwen, dass du vor allem in so einer Stadt wie München, dass du dann keine neuen Fans, keine jungen Fans mehr nachkommen, weil du hast einfach keine Erfolge mehr. Warum soll irgendein Achtjähriger zu einem Drittligisten gehen?
Ja, vor allem, wenn du in der Stadt leider noch einen Club hast, der ein bisschen erfolgreicher ist in den letzten Jahren.
Das ist absolut.
Die laufen einfach komplett.
Dafür haben die Löwen trotzdem noch unfassbar viele Fans.
Das wollte ich gerade sagen.
Genau. Übrigens, wo sind sie abgestiegen? In Mönchengladbach.
Am Bökelberg. Mit Michael Leopold. Mein Gott, das wird jetzt auch jedes Mal wieder.
Ist der nicht auch Löwe?
Also man sagt zumindest, er hat jetzt keine Antipathie gegen die Blauen.
Wir kommen zu zwei Teams, die ähnliche heiße Pflaster sind und gegeneinander gespielt haben am Wochenende. Das Südwest-Derby. In Mannheim gewinnt Saarbrücken mit 1:0 und das besiegelt endgültig den Mannheimer Fehlstart. Marco Antwerpen wackelt mittlerweile auch schon so ein bisschen. Wir wollen zuerst über Mannheim sprechen, denn Stefan Fuckert, der Pfau.
Nein.
Stefano Pavone.
War als Moderator für Magenta Sport vor Ort und hat sich danach aus Mannheim gemeldet.
Er hat gesagt, eine Hitzeschlacht hat er mir völlig entkräftet zugerufen.
Boah, Kinder, ey, was für ein Nachmittag. 35 Grad, ich bin bis auf die Unterhose nass geschwitzt, Zug verpasst, Straßenbahnen liegen geblieben wegen technischem Defekt. Ich gehe jetzt zu Fuß hier mit Mannheimer Fans Richtung Hauptbahnhof. Ja, was ist hängen geblieben bei diesem Südwest-Derby? Punkt 1, Respekt an Rüdiger Ziel und Saarbrücken. Der hat sich ein klares Ziel gesetzt, kompakt verteidigen, Fokus auf die Defensive und hoffen, dass vorne eine Situation dabei ist, die sie nutzen, ist genauso aufgegangen. Punkt 2, Marco Antwerpen, den kennen wir als einen sehr emotionalen Trainer. Aber nach dem Spiel hat er mich echt beeindruckt, hat gesagt, so, ich habe einen Kader hier stehen, ich will überhaupt nicht nach Verstärkung, Transferfenster ist bis Montag offen. Irgendwas fordern. Ich nehme die volle Verantwortung für den Fehlstart. Das geht auch auf meine Kappe. Wir stehen zu Recht da unten und müssen jetzt was machen in den 2 Wochen. Also Chapeau. Ja, und Punkt 3 ist, ich würde gerne Mäuschen spielen beim FC Saarbrücken. Training in der Länderspielpause. Rüdiger Ziel hat angekündigt, es wird Elfmeterschießen geübt. Und auch der Captain Manuel Zeitz darf sich dem nicht entziehen. Der dachte, er sei in dem Alter raus mit Elfmeterschießen. Bin gespannt, wenn die ganze Truppe da antritt und die Fertigkeiten vom Punkt perfektioniert. Und Sonderkategorie, die Waldhof-Fans. Ich habe echt gedacht, da gibt es ein Pfeifkonzert, die werden unruhig. Ist nix. Also, ich will nicht sagen, dass die entspannt sind, aber Stimmung in der Straßenbahn war nicht schlecht.
Habt ihr gewusst, dass Stefan Fuckert bei mir in der Nähe wohnt? Ungefähr da, wo Olaf Janssen wohnt.
Fuckert nass bis auf die Unterhose.
Wobei das ja nicht sein kann. Wir wissen ja, dass er bei diesen Spielen nie eine trägt, oder?
Aber geil, wie er so völlig entspannt. Ja. Ach, schön, dass der Pfau wieder da ist. Ja. Das ist einfach
Hat wunderbar. Sich eine kurze Auszeit genommen. Ja.
Wie entspannt ist eigentlich Marco Antwerpen dann jetzt heute oder wie entspannt war er nach dem Spiel? Das wollen wir uns mal anhören. Eine Aussage von ihm direkt nach dem Spiel hat viel ausgesagt.
Also erstmal bin ich ja hier für die sportliche Sache auch verantwortlich und da stelle ich mich auch. Und dass das jetzt hier gerade wirklich ein klassischer Fehlstart ist, ich glaube, das weiß auch jeder. Und jetzt sich immer hinzustellen und dann neue Spieler zu fordern, das kann auch nicht der richtige Weg sein. Also ich glaube, oder wir hatten das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg waren mit vielen Spielern, die wir geholt haben. Aber es funktioniert nicht so, wie es sein soll. Und dann nehme ich mich mehr in die Verantwortung als jeden Spieler hier heute.
Von Ihnen haben Sie auch keinen ganz billigen Kader, glaube ich. Ne? Also ich finde das schon von Antwerpen, das hat ja Stefan auch gesagt, schon durchaus bemerkenswert. So kennen wir ihn eigentlich nicht, weil er gerade nach so einem Spiel dann oft mit sich, der Welt und allem anderen hadert. Finde ich dann auch mal gut, dass ein Trainer sagt, ey, das ist mein Kader, der ist stark genug, wir haben einen Fehlstart hier. Er hat ja auch angesprochen, oder beziehungsweise viele haben gesagt, wir waren emotional in diesem Spiel gar nicht drin. Das ist natürlich ein Wahnsinnsalarmsignal.
Das ist alarmierend.
Das ist ja eigentlich 10. das größte Spiel für Waldhof in der Saison, wenn Lauter nicht da ist, gegen Saarbrücken. Auch die Fans, ich habe mal so ein bisschen rumgestöbert, die waren ja letztes Jahr am Ende der Rückrunde bedingungslos hinter der Mannschaft. Das ist auch so eine gewisse Lethargie. Also es schien nur eine Mannschaft die Bedeutung des Spiels ergriffen zu haben, das ist Saarbrücken.
Und das ist ja für eine Antwerpen-Mannschaft eigentlich auch total ungewöhnlich.
Ganz genau. Und deshalb komme ich auf die Frage, die ich im letzten Jahr im Abstiegskampf gestellt habe, also ja echt einen sehr guten Job gemacht hat, weder links nach rechts geguckt hat, das hat er ja auch selber immer gesagt, und wir haben uns damals schon die Frage gestellt, inwiefern verprellst du die auch viele in der Mannschaft? Jetzt kann man auch sagen, da sind auch viele wieder neu gekommen, aber auch das Torwartthema hat er letztes Jahr aufgemacht. Er hat die Baustelle nicht geschlossen. Also ich glaube, im Fußball funktioniert es auch nicht so zu sagen, jetzt alles für die Rettung, nach mir die Sintflut, und dann im nächsten Jahr arbeitest du mit den Leuten zusammen, als wenn nichts gewesen wäre. Das ist nicht einfach, glaube ich.
Deswegen gibt es ja Feuerwehrmänner, die kommen, um zu löschen, und dann gehen sie wieder, weil sie wissen, da kann ich nichts mehr drauf aufbauen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob da, also wie viel da verbrannt wurde, aber es muss ja schon einiges gewesen sein.
Den wissen wir nicht, aber ich glaube, er hat gedacht, nach dieser Rettung hat er jetzt genug Kredit und da kann genau. er was aufbauen, weil ich glaube, er sieht sich schon auch als Trainer, der was entwickeln kann. Das hat er ja in Lautern eigentlich auch geschafft, vom Klassenerhalt bis dann in die Relegation. Das war ja sein Werk eigentlich. Ne?
Aber andererseits kannst du ja einen Feuerwehrmann, der so lange dann auch da war, er hat ja nicht nur für 2 oder 3 Spiele übernommen, sondern wirklich für einen längeren Zeitraum, kannst du den ja dann gar nicht austauschen, wenn der dann die Mission erfolgreich abschließt. Du musst es ja dann probieren.
Ja klar, es kann ja auch funktionieren, nur man sieht Verunsicherung. Also der Torhüter ist eigentlich, also der hat ja auch einen Fehler gemacht.
Ja, das ist ein spezielles
das
Thema.
Das ist ein also ganz spezielles, warum die, also wenn du das so sagst, musst du ja eine neue Nummer 1 holen. Das hat nicht funktioniert, also welche
Nummer noch immer. Das Problem ist, sie haben ja noch 4 Torhüter, es müssen ja erstmal 2 gehen, damit sie noch einen holen können.
Ja, dann hätte sie in der Öffentlichkeit ein bisschen geschickter reden müssen. Ne? Dann holen sie Matriciani, der war ja auf Schalke auch eher so das Sinnbild für Untergang, also so krass ist es jetzt, aber ich sag mal so, der war sehr bei den Fans kritisch gesehen, und er kommt und er macht gleich auch, also gliedert sich sozusagen ein. Dann haben sie eine Verletzung in der Verteidigung, Hoffmann, glaube ich, ne? Musste raus.
Was prinzipiell auffällt, ist, dass die einfach immer komplett mit einer neuen Mannschaft spielen. Ne? Genau. Also du hast halt nicht so ein Gerüst, also das Gerüst alleine spielt ja gar nicht. Der Mannschaftsrat, wir haben Beuth, wir haben Segert, wir haben Kubilanski, die sitzen alle auf der Bank. Ich habe mir am Samstag, als dann die Aufstellung rauskam, erstmal einen Screenshot gemacht von der Bank und dachte mir so, wow, was kommt denn da alles? Ne? Also Beuth, Kubilanski, Segert habe ich schon aufgezählt, Benatelli, Fein, das sind natürlich alles Spieler, die haben schon lange Jahre auch mal zweite Liga gespielt. Ne? Also du siehst, im Waldhofkader steckt richtig Qualität, aber die haben halt überhaupt keine gefestigten Strukturen da in der Mannschaft. Das liegt natürlich an einem, dass du halt immer wechseln musst, auch in der Innenverteidigung, wegen Sperren, Verletzen, Matriciani jetzt neu drin. Das gibt dir natürlich überhaupt keine Sicherheit. Aber an einem Spieler, da hänge ich mich auf, das ist zum Beispiel Arase. Der hat jetzt schon 4 unterschiedliche Positionen gespielt. Für mich ist das einfach ein klarer Rechts- oder Linksaußen. Der hat auch schon zentrales Mittelfeld gespielt. Auf der Schiene hat der schon gespielt. Also du merkst richtig, du hast überhaupt keine Sicherheit für die ganzen Spieler. Und das wundert mich eigentlich bei Antwerpen, weil er doch in Lautern auch ständig, als er da angefangen hat, immer auf die gleiche Elf gesetzt hat, gefühlt. Ne? Der hat den Leuten Vertrauen gegeben. Ja. Das, was Knie letztes Jahr in Bielefeld zum Beispiel gemacht hat, als es schlecht lief, immer größtenteils die gleiche Elf, obwohl sie verloren haben. Das ist unser Motto, wir stehen hinter euch, macht weiter, macht die Fehler, irgendwann gewinnt ihr schon wieder. Sehe ich bei Mannern gar nicht.
Ich finde vor allen Dingen bei Antwerpen, der hat ja in Münster auch länger gearbeitet und ein bisschen entwickelt, in Lautern haben wir gerade gesprochen. Ich weiß aber nicht, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gesagt, das war vielleicht der Einzige, der den Waldhof letztes Jahr noch retten kann. Vielleicht musst du auch, wenn du so jemanden verpflichtest, und er selber auch sagen, pass auf, wir machen hier das knappe halbe Jahr, wir retten den, ich gehe auch als Sieger aus der Chose raus und dann bin ich wieder auf dem Trainermarkt. Aber er hat wahrscheinlich gedacht, ey, das ist ein Traditionsverein, hier ist ein bisschen Kohle da, ich nehme den Schwung mit rein, ich habe eine gute Mannschaft, und ich denke, die haben alle gedacht, die spielen oben mit. Da bin ich mir ganz sicher, dass der Waldhof...
Das hast du ja auch mit der Mannschaft.
Ja, genau. Aber deshalb finde ich es dann jetzt auch richtig von Antwerpen zu sagen, also ich brauche jetzt hier keine Neuverstärkung und so, das ist jetzt schon auch mein Werk. Und ich bin sehr gespannt, ob er das Ding nochmal gedreht bekommt. Denn all die Dinge, die man, wenn man unten steht, die man bringt, die hat er ja letztes Jahr schon gebracht. Also das ist ja, so leicht kannst du das ja kein zweites Mal machen.
Und vielleicht
oder was sagt der Vorsitzende des Antwerpen-Fanclubs?
Vielleicht ist es genau das, was er sich jetzt denkt, was Yannick eben gesagt hat, dass er merkt, ich war vielleicht zu experimentell, ich muss mehr zu dem Vertrauen zurück, muss irgendwie so meine Stammformation finden, was offenbar länger gedauert hat, als Zeit da war. Und das hat jetzt bis in die Saison reingeragt. Vielleicht hat er jetzt aber auch schon Gedanken, wie das Grundkonstrukt aussehen kann. Aber das nächste Spiel ist in Rostock, da kommen wir gleich auch noch zu. Ja. Bei denen ist eh nicht Feuer unterm Dach. Das wird natürlich jetzt auch nicht total einfach da.
Aber ich hänge gerade wirklich noch an den Gedanken von Yannick. Also das war richtig. Es war richtig auch gut analysiert von dir, wer da alles auf der Bank sitzt. Ja gut.
Ist er jetzt zum nächsten Grillabend damit?
irgendwie der Grillabend, der hat dich nochmal ganz... ich muss sagen, das ist wirklich etwas, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, wer da alles auf der Bank sitzt. Du hast keine Achse, du hast ja wieder, ich meine, du musst ja zum Beispiel nicht Marcel Seger zum Kapitän wieder bestimmen. Musst du ja nicht, oder? Der ist ja nicht nur, weil er jetzt Waldhöfer ist, gleichzeitig Kapitän. Entweder setzt du auf ihn, dann kannst du ihn ganz klar als Kapitän bestätigen, oder du sagst, ich setze nicht mehr auf ihn, dann brauchst du ihn auch nicht zum Kapitän machen, dann labern wir auch nicht alle rum. Er sitzt wieder auf der Bank, wird natürlich wieder eingewechselt, ist glaube ich sogar der beste Waldhöfer danach, was ich gelesen habe. Gut, war vielleicht auch nicht so schwer. Das ist schon mal die erste Geschichte. Dann Terence Boyd.
Ja, also das ist das Ähnliche wie bei Hopsch. Wenn du so einen Spieler hast, der garantiert dir doch die Treffer. Vielleicht passt er nicht zur Spielweise gerade, aber ein Terence Boyd setzt sich nicht mehr als 3 Spieler auf die Bank. Da hast du auch wieder ein Problem in der Kabine. Kubilanski ist ja ähnlich. Der hat im ersten Spiel gegen Ingolstadt einen Elfmeter verschossen. Ja. Sehr, sehr kläglich. Wir haben damals alle drüber gesprochen. Das ist ein Antwerpen-Spieler, den holt der extra aus der 4. Liga. Antwerpen hat ja selber gesagt, wie kann so einer in der 4. Liga landen? Ne? Den muss ich zum Waldhof holen. Der macht einen Fehler, seitdem kommt er nur von der Bank. Ich finde diese Hire-and-Fire-Mentalität von Antwerpen, das geht einfach nicht. Das ist ja auch keine Kultur, die der da prägt. Ne? Also du musst, die Spieler haben überhaupt kein Vertrauen mehr in ihre eigenen Fähigkeiten. Und du siehst es einfach am Torhüter, der macht den Fehler, wird nicht gestärkt und dann passiert halt sowas.
Ja, vor allen Dingen, nachdem er ja erst in den Kasten gekommen ist letztes Jahr, nachdem die andere oder die alte Nummer 1 dann rasiert wurde.
Also wie würdest du agieren, wenn du das Gefühl hast, du wärst nur geduldet, wie jetzt zum Beispiel hier gerade?
Ich würde einfach diesen Podcast zu Ende machen und komme einfach nicht mehr. Nein, aber man muss ja dann irgendwann fragen, macht das auch noch Sinn in der Konstellation mit uns hier, mit uns beiden speziell, auch mit dem Vierer? Nein, die Frage ist, ich finde immer, du kannst in einer Rückserie als Feuerwehrmann, und damit möchte ich es dann noch bewenden lassen, kannst du immer das Mantra nehmen, der Verein ist größer als alles andere, hier muss sich jeder unterordnen. Und dann kannst du rausschmeißen, wen du willst, du kannst Leute anschießen und bringst die wieder. Und am Ende hast du das gerettet und dann sagt jeder, boah, das war für den Verein existenziell. Aber wenn du in eine neue Saison gehst und da verschießt einer einen Elfmeter, der ist raus, der andere ist Kapitän, der ist wieder raus, vielleicht experimentiert er auch selber noch rum. Aber klar ist, und da müssen wir jetzt keine Doktorarbeit geschrieben haben, du wirst in keiner Fußballmannschaft der Welt Erfolg haben, wenn du nicht eine gewisse Achse und eine gewisse Hierarchie hast. Und wenn dann die ganzen Führungsspieler und die neuralgischen Positionen wie Torwart auch noch ausgetauscht werden, dann ist es entweder, weil er selber ein Suchender ist oder weil er einfach aus diesem Ding, was er letztes Jahr hatte, einfach nicht rauskommt.
Mhm. Man muss auch fairerweise sagen, dass der Waldhof ja jetzt nicht wie Rostock beispielsweise am Freitagabend jetzt kläglich 0-3 verloren hat. Das war immer knapp in den Spielen. Dazu haben sie auch viele Fehlentscheidungen gegen sich bekommen. Also letzte Woche irgendwie ein Tor in Fair erzielt, was ganz klar war, wurde ihnen nicht gegeben. Die rote Karte am ersten Spieltag in Ingolstadt. Also das muss man auch noch mit in die Bewertung mit einfließen.
Ja, natürlich, aber du siehst schlussendlich auch nicht viel Ideen. Ne? Also gerade nach vorne siehst du nicht viele Ideen. Genau. Dann musst du hinten sicher stehen. Auch das ist sehr wackelig. Aber wenn wir über dieses Derby sprechen, dann müssen wir jetzt auch über den FCS sprechen. Ja. Über Zeit sprechen. 400 Spiele. Für den ersten FC Saarbrücken. Das wurde ausgerechnet. Die haben sich in den Keller eingeschlossen, in den Bakic-Keller und haben geguckt, wie viele Pokalspiele hat er noch gemacht. 400 Einsätze. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ganz herzlichen Glückwunsch, Manuel.
Wahnsinn. Ich finde, er ist ein geiler Spieler. Also gefühlt könnte der auch eigentlich heute noch zweite Liga mit seiner Ruhe spielen. Der hat eine Ruhe am Ball. Der ist ja jetzt noch nicht mehr der Allerschnellste. Trotzdem verliert er eigentlich keine Zweikämpfe. Der steht immer richtig. Er guckt allerdings immer so, als wenn er gar keinen Bock hätte, samstags im Stadion zu sein. Das ist wahrscheinlich seine Art so. Ne? Und in dieser Zeit, wo jeder auf Insta postet und noch ein Wässerchen und noch ein bisschen Produkt im Haar, das ist halt so ein richtig geiler Kicker. Ich weiß gar nicht, was er für eine Schuhfarbe hat, aber ich kann mir gar nichts vorstellen. Also blau ist maximal das Größte der Extravaganz, die er macht. Und der ist immer noch ein richtig guter Spieler, muss man ehrlich sagen.
Weißt du, warum das mit Instagram bei ihm nicht funktioniert? Weil er nämlich in einer Gegend wohnt, wo das Internet nicht so gut ist. Das war zumindest letztes Jahr. das Argument, als wir ihn mal angefragt hatten, um mit ihm auch bei uns im Podcast zu sprechen. Und dann kam als Antwort aus der Brücke, ja, das könnte schwierig werden.
Das gibt's übrigens wirklich. Edgar Schmidt, Euro-Eddy, war Spielerberater und hat in Dudeldorf bei Bitburg gewohnt und hat dabei Handyempfang, nur wenn er sich im Schlafzimmer der Tochter aus dem Fenster rausgelehnt hat. Ist natürlich als Spielerberater auch nicht so einfach.
Aber vielleicht mal an Manuel Zeitz, wir laden dich ein und wir sind ja, also wir sind ja Magenta, wir haben ja Zugänge zu WLAN-Netzwerken, zu SIM-Karten.
Ich hoffe einfach auf ein Auswärtsspiel
von unserem 5G-Reporter vorbei.
Auswärtsspiel in Saarbrücken, das wäre das Größte. Und mit Leona und Tisch. Und es gibt Maggi und es gibt Carlsberg und Zeitz.
Aber wer lädt uns da jetzt ein? Wer lädt uns ein?
Ja, ich weiß nicht, ob uns irgendeiner vielleicht mal einlädt, ne?
Wir können ja hier.
Oder zwei von uns vielleicht. So.
Ich hatte die Woche schon Kontakt nach Saarbrücken mit einer Metzgerei. Da ist was in der.
Mit wem du alles in Kontakt
in der Post. Ist was in der Post.
In der Pipeline, sagen wir so.
Ist was in der Post.
Ich habe halt eine Wurst im Briefkasten.
Kommt eine Leona, die zwei Wochen unterwegs war mit der Post.
Geil. Aber gab es diesen Satz noch? Ich hatte Kontakt mit einer Metzgerei in Saarbrücken. Yannick Bakic. Das ist so ein Satz für die Küche.
Auf jeden Fall ist für Rüdiger Ziel natürlich super, da jetzt gewonnen zu haben. Und er spaltet ja auch so ein bisschen das Fanlager, wobei, nee, vielleicht spaltet er es noch nicht mal. Es gibt nämlich jetzt einen Song für Rüdiger Ziel, wo keiner so genau weiß, wo der herkommt. Der ist, glaube ich, KI-generiert. Aber das ist auf jeden Fall ein Song, der stärkt ihm jetzt erstmal den Rücken. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Song für Rüdiger Ziel. Rüdiger!
Ständig, aber ein Völkling waren sie nie. Vortribüne, fette Bäuche haben selber nie gespielt. Unsere Abwehr invalide, aber vorne sehr stabil. Unsere Kette von der Rolle, doch der Aufstieg unser Ziel. Rüdiger!
Wahnsinn, was Dieter Bohlen heute alles macht.
Aber geht rein, muss ich sagen.
Überragend. Also musikalisch werden wir ja auch durch die Band Scharfer Senf auch immer bestens unterhalten aus der Brücken. Das ist jetzt nicht von denen, kommt aber aus der Fanszene ja, natürlich also, irgendwo.
Das ist das große Geheimnis an diesem Song. Ich habe auch versucht herauszufinden, wer das jetzt komponiert hat.
Ja, wahrscheinlich ein Dreijähriger. Also das nee, Rüdiger
ist anscheinend KI generiert, wirklich. Das geht mittlerweile. Aber, also es ist ja irgendwie aus der aktiven Fanszene.
Okay, aber das mit Völklingen und den dicken Bäuchen, also ich muss sagen, das ist nicht dreijährig.
Also ich habe seit gestern einen Ohrwurm davon.
Aber darf ich dann mal ganz kurz?
Ja, ich will nur die musikalische Reihe noch zu Ende erzählen. Also wir haben natürlich auch noch Sebastian Jakob, der als Malle-Sänger auch demnächst noch durchstarten wird. Also
hoffentlich auch bald wieder auf dem Platz.
Musikalisch ist Saarbrücken ganz weit vorne.
Entschuldigung, ich unterbreche, weil ich gerade so heiß bin. Ich möchte bitte, dass in Saarbrücken zugehört wird. Ein Song über Thomas Wagner. Wirklich, einen Song über Thomas Wagner. Bitte macht eines. Liebe Gemeinde, ja, bitte einen Song. Und wenn es nur ein kleiner, eine Minute, eine Strophe mit Refrain, bitte einen Song über Thomas Wagner. Es muss das Wort Geysir vorkommen und Tisch 13.
Und da kommt dann aufs Cover vorne dieses Label Explicit Lyrics, wie bei den Rappern.
Genau, und die Single heißt Der Elffache, ne? Das ist es mittlerweile, oder?
Zwölf.
Der Zwölffache.
Warum
Zwölffache.
Eigentlich?
Oh, das müssen wir noch
aufklären. Haben wir das schon mal erklärt?
Stimmt,
ich habe mal Post bekommen.
Machen wir in der nächsten Folge, wenn ich ein bisschen länger Zeit habe.
Ich habe mal jemand gefragt, warum eigentlich der Zwölffache?
Ja. Aber kommen wir jetzt einmal noch zum Sport? Kommen wir noch zum Sport?
Ich will den Song jetzt schon.
Was ich so ein Phänomen finde, ich glaube, Yannick war damals dabei. Wir haben Rüdiger Ziel das erste Mal, also ich habe den früher schon in Koblenz gesehen als Spieler, der hat ja auch dreimal Bundesliga gespielt. Wir haben den das erste Mal wahrgenommen beim Relegationsspiel Wolfsburg gegen Bayern. Da warst du doch dabei.
Nee, da war ich nicht dabei.
Warst du nicht dabei? Okay. Ich kam, glaube ich, 3 oder 4 Stunden vorher in Wolfsburg in diesem Amateurstadion. Und dann war übrigens ein fantastisches Fußballspiel, wie die beiden sich es gegeben haben. Und Rüdiger Ziel war schon da. Es war kein Mensch im Stadion, außer dem Hausmeister und Rüdiger Ziel. Und Rüdiger Ziel lief die ganze Zeit unter der Tribüne links und rechts und links. Und hat dann also, na, alles klar, so kam so hin, als wenn es ihn gar nicht interessiert. Und ich meine, wenn einer 4 Stunden vorher schon in der Kabine läuft, dann weißt du auch, was der für einen Dampf innerlich hat. Aber der schafft es ja wie kein anderer, wenn der dir gegenüber tritt. Da denkst du gerade, der hat jetzt gerade bei Balkhausen die Bestellung entgegengenommen und wartet, bis der Streuselkuchen verkauft wird. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Und irgendwie, finde ich, schafft das ja in diesem Mischmasch immer, und dass die Virage ist ja für ihn, also die auf der Haupttribüne pfeifen ja. Ich weiß jetzt gar nicht, muss man als erster FC Saarbrücken mit dem Kader sagen, wir müssen aufsteigen, oder ist es Pflicht, oben mitzuspielen, wie im letzten Jahr, wo sie es knapp nicht geschafft haben, plus eine überragende Pokalsaison. Auf der anderen Seite ist Rüdiger Ziel vielleicht keiner, der Emotionen bedient. Das ist die andere Frage. Oder ist der Kader so gut, dass du sagst, gerade in den Heimspielen tun wir uns in der Liga so schwer, da muss mehr kommen. In dieser Gemengenlage sind wir, glaube ich.
Also ich finde, also alles richtig, was du sagst, vor allem diese, ich finde Rüdiger Ziel ist einfach, der tut dem Verein so gut, der ist ja so unaufgeregt. Viele erwarten ja, dass man irgendwie einen emotionaleren Trainer hat bei so einem Umfeld wie Saarbrücken, das würde irgendwie besser passen. Ich finde, Ziel passt eigentlich ganz gut zu Saarbrücken, weil der einfach mal alle irgendwie so ein bisschen runterholt. Ne? In Saarbrücken wird immer alles heißer gegrillt, als es eigentlich ist.
Und ich finde, durch die letzte Saison mit seinen vielen Auftritten im DFB-Pokal hat er auch nochmal so eine neue Gelassenheit dazu gewonnen. Davor wirkte er manchmal so ein bisschen auch kurzsilbig und mir ein bisschen zu trocken, aber jetzt merkt man ihm schon auch so eine gewisse Coolness auch an, die er nach außen tragen kann.
Ja, der hat total Profil gewonnen durch diese Pokalsaison im letzten Jahr. Also ich, weiterhin, ich glaube, dass das mit Saarbrücken zu rechnen sein wird. Ich finde, du hast eben gefragt, ob man aufsteigen muss mit dem Kader. Ich finde, sie haben erstmal ganz viel Geld eingenommen. Das ist ja auch so ein bisschen eine Bürde. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Ablöse man bezahlt hat für die ganzen Neuzugänge. Also im Vergleich zu Rostock wahrscheinlich deutlich weniger. Aber ich finde schon, dass Saarbrücken jetzt im fünften Jahr, glaube ich, dritte Liga, schon den Anspruch haben muss, jetzt einfach auch den nächsten Schritt zu gehen und nach oben mal rauszukommen.
Aber weil das ist genau,
du hast halt zwei Jahre irgendwie nur um drei Punkte den Aufstieg verpasst. Ne?
Aber das ist genau das, was du sagst. Da frage ich mich immer, was haben die eingenommen im Pokal? 6 Millionen oder was dadurch? Das ist ja Wahnsinn. Und dann hast du einen Patron von der Saar, wie Harald Ostermann im Hintergrund.
Der hat sich übrigens die Woche geäußert, ne? Weil wir ja auch schon irgendwie von Endspiel für Ziel gesprochen haben. Der hat sich bei den Saar-News geäußert. Der gibt ja nicht so viele Interviews. Was hat er gesagt? Endspiele gibt es nur im Pokal. Fand ich gut.
Ja, absolut. Aber ich frage mich oft, der will ja auch, das ist ja sein Leben, der FCS, und der will die ja mindestens in die zweite Liga bringen. Wenn ich, sagen wir mal jetzt wirklich eine Zahl, 3 Millionen in den Kader reinstecke, dann habe ich, glaube ich, schon ein Ding, boah, ich habe einen guten Kader und hole nochmal für 3 Millionen. Wenn ich sage, ich erhöhe den Etat um 500.000, kannst du machen, die sollen ja auch alle ruhig wirtschaften, aber dann steigerst du nicht signifikant die Wahrscheinlichkeit aufzusteigen. Denn ich glaube, 3-4 Millionen, die machen einen Riesenunterschied. 500.000 ist eigentlich da gefühlt nichts als Unterschied.
Ja, aber das Problem ist, wenn du dann auch nicht aufsteigst, dann hast du aber im nächsten Jahr eine Rechnung, die kannst du dann nicht mehr bezahlen.
Das ist richtig. Dann musst du es über kurze Vertragslaufzeiten vielleicht machen.
Finanzexperte Thomas Wagner hat gesprochen.
Ein Ding noch vom Wochenende von dem Derby, weil es ging mir so ein bisschen unter in der ganzen Nummer, weil Antwerpen Krise, Ziel schafft's. Das Kopfballtor von Vasiliadis.
Ja.
Fandet ihr das nicht krass? Also er ist jetzt nicht der größte Spieler, aber wie der diesen Kopfball setzt in den Winkel aus, was war es, 20 Metern?
Das, man muss auch sagen, es ist ein absoluter Top-Transfer. Der war richtig eine heiße Aktie. Und da reden wir, glaube ich, von 6 Millionen Ablöse oder sowas. Also Borussia Mönchengladbach wollte den ja mal verpflichten damals. Und dann wurde er, glaube ich, zu teuer oder so.
Das hängt der von dem ein Bild irgendwo?
Oder? Nee, überhaupt nicht. Hier? Oben ist Günter Netzer.
Im Borussia-Park.
Achso, im Borussia-Park. Nee, da hat er ja nie gespielt. Das ist ja nur Simakala, aber dazu kommen wir später. Und ich glaube, dass das einer der Königstransfers ist in dieser Drittligasaison. Das ist ein Top-Kicker. Der hat eigentlich, ich meine, ich will jetzt unsere Liga nicht abwerten, die ist natürlich sensationell, aber Dritte Liga und Vasiliadis, das ist eigentlich ein bisschen...
Der hat mindestens Zweite Liga.
Ja. Vor allem ist der auch so einen ganz sauberen Weg gegangen. Ich habe den kennengelernt, als er bei Aalen war, als unser guter alter Freund Peter Vollmer noch da war. Und dann ist er doch weiter hoch Richtung, wo ist der, nach Paderborn gegangen?
Paderborn.
Dann? Und dann ist er mit Paderborn in die Bundesliga auch aufgestiegen. Mhm. Und dann war da wahrscheinlich ein Gladbach im Fokus.
Ja.
Und ist dann nach Rostock gegangen und dann ging es natürlich bergab. Boah, habe ich jetzt die Übergabe geschafft.
Peter Vollmann, einmal nur ganz kurz, was der in Braunschweig für Raketen eingekauft hat, was der angefeindet wurde. Gut, Hertel war jetzt keine gute Trainerentscheidung, möchte ich auch mal sagen, lieber Peter.
Grüße.
Hansa Rostock ist dann das Thema. Danke für die Überleitung, Yannick. Die Krise.
Peter Vollmann auch mal bei Hansa Rostock trainiert.
Mit denen aufgestiegen auf dem Parkplatz.
War der mal hier zum Grillen auch?
Nee, aber der ruft auch mal an. Peter Vollmer, muss man sagen, man hat mit ihm Kontakt.
Ist der vor Tobi und mir eingeladen?
Ja? Nein, aber jetzt danach, nach dem Podcast, ja.
Also lasst uns mal über die Rostocker noch sprechen, die am Freitag in Köln 0-3 verloren haben. Ihr drei wart ja alle da, deswegen will ich euch auch direkt eigentlich mal das Wort überlassen. Vielleicht, aber das dürfen wir nicht vergessen, erstmal Viktoria Köln auch Respekt zollen, wie die in diese Saison gestartet sind. Also wirklich Hut ab, was die für Werte haben, für Statistiken. Also mein lieber Scholli. Das
haben wir doch alle vorher erwartet.
Wusstet ihr eigentlich, dass Olaf Janssen bei mir in der Nähe wohnt?
Also Olaf Janssen ist für mich bislang, gibt es sowas eigentlich? Trainer des Monats, gibt es irgendwie nur in der Premier League.
Genau, in der Premier League.
Trainer des Monats ist Olaf Janssen. Mhm. Ja, für mich, das müssten wir eigentlich einführen. Der kriegt dann den goldenen Wagner, so wie damals den goldenen Werner bei Familienduell. Die machen einen Weltklasse-Job. Die holen alles raus. Die haben Kicker. Das macht Spaß, den zuzuschauen. Lex Tiger Lobinger, ich glaube, der macht gerade noch einen Flickflack. Said El Mala, glaube ich, auch beim Einkaufen trickst er da die Omis aus und so weiter und so fort. Unten schön mit der Melone durchs Bein und was weiß ich nicht alles.
El Al Mala.
El Al Mala. Das hat Hand und Fuß. Brian Henning ist für mich gerade so der Spieler der dritten Liga. Also so ein Herzstück im Zentrum, das geht einigen ab, die ganz andere Sphären anvisiert haben. Das ist schon mal...
Güler hast du noch vergessen.
Güler.
Geile Statistik, ja, ne? Drei genau. Joker-Tore und trifft gegen seine beiden Ex-Vereine.
30 Sekunden nach Einwechslung, erster Ballkontakt. Serhat Semih Güler Hoşgeldiniz, sage ich da nur. Es funktioniert alles. Mal schauen, wie das weitergeht. Und da haben die Rostocker aber geguckt, haben denen die Ohren gewackelt. Also erste Hälfte. Veggi, du warst auch dabei, hast die erste Hälfte gesehen. Das war nix. Dann kamen sie. Sie hatten eigentlich auch eine gute Phase wieder und in diese Phase kamen Auflösungserscheinungen, wenn man so will, bei den Rostockern mit Fehlern, die du so auch nicht oft gesehen hast.
Also da kommen mehrere Sachen zusammen. Erstens mal, das ist ja keine richtige Torchance von Lobinger, das darf man auch mal sagen. Also es tut mir jetzt leid für Hage Moser, der hat auch nachher noch zwei, drei gute gehalten, aber der darf natürlich nicht reingehen, aus diesem Winkel durch die Beine. Mit dem ersten Schuss, dann stehst du da als Rostock und denkst so, übrigens, das darf man jetzt auch mal sagen, weil wir ja auch manchmal kritisch über manche Dinge, also der Support von 1500 Hansa-Fans war unglaublich und auch die Szenen am Zaun nachher, das war alles völlig in Ordnung, muss man sagen. Das war ein ganz normaler Diskurs. Und dann stehst du da und ich glaube, Bernd Hollerbach, der war auch ein Stück weit verzweifelt, weil ja gerade seine erfahrenen Spieler diese brutalen Fehler machen. Dann sagst du, sie haben eine gute Phase im Spiel, da schießen sie sich die Bälle selber rein. Also ich meine Rossipal, Pfanne,
Rosbach auch noch, Gülen.
Gülen, der lässt sich einfach abkochen von einem, der ist ungefähr 18 Gewichtsklassen unter ihm. Ne? Ja, und dann fragst du dich, du hast irgendwie gefühlt keine große Torgefahr vorne. Jetzt hast du ja nochmal nachgelegt von Düsseldorf 2 und von Gladbach 2. Der Naderi-Transfer, das war ja das Thema am Freitag in Nürnberg. Ich weiß nicht, und Hollerbach ist jetzt auch, steht da fast ein bisschen konsterniert. Ich meine, das ist ein Mann, der hat in Belgien 3 Jahre in der ersten Liga richtig gut gearbeitet. Das vergisst man ja immer, glaube ich, auch so ein bisschen. Der sieht da so eine Mannschaft und sieht da fast schon nervliche Auflösungserscheinungen. Und das, was Fabian Klos gesagt hat, das muss man ganz klar festhalten. Man darf nicht von einer Übergangssaison oder sowas sprechen. Du musst jetzt anfangen, in der Liga anzukommen. Sonst wird das für Hansa brutal. Und das würde mir echt für diesen Club echt leid tun.
Eine Sache, die würde ich gerne zur Diskussion stellen, das war der Fehler zum 0-2. Franz Pfanne, den hat Hollerbach zum Kapitän gemacht, kommt von Borussia Dortmund 2, war dort auch Kapitän, hat sich natürlich eingefügt. Ich meine, kein Rostocker hatte Normalform. Nach diesem Fehler hat Hollerbach ihn ausgewechselt. Und das fand ich und auch Fabian Klos sehr fragwürdig. Da hat er natürlich auch ein Thema aufgemacht. Und ich glaube, dass gerade in diesen Situationen musst du ja deine Leute stärken. Also er sagt danach bei dir im Interview, er wollte offensiver stellen. Das ist für mich Kokolores. Also es kam ja ein defensiver Mittelfeldspieler rein. Dann nimmst du jemand anderen raus. Und genau das ist für mich so ein kleines Ding, was man auch so drumherum hört. Er ist seit 29 Pflichtspielen in Deutschland ohne Sieg. Er hat trainiert noch so ein bisschen auf alte Schule in der Vorbereitung und sowas. Dann nimmt man da die Leute raus, so wie Antwerpen, so ein bisschen bei Waldhof, so, ne, mit Hire-and-Fire-Mentalität. Das war für mich ein drüber.
Also Franz hat es ja nach dem Spiel selber erklärt, er nimmt die Niederlage auf seine Kappe. Ja. Das ehrt ihn natürlich. Weiß ich nicht, ob er das einfach nur sagt, um es zu sagen, oder ob es auch wirklich so meint, aber das nehme ich ihm schon ab. Die Auswechslung fand ich jetzt auch nicht so überraschend, weil er auch in den letzten 3 Spielen immer ausgewechselt wurde. Das sieht erstmal komisch aus als Kapitän, aber wenn es taktischer Natur ist, ist das schon verständlich. Trotzdem finde ich es immer
nicht nach dem Fehler dann direkt. Also das ist doch, oder du hast halt ein falsches Timing. Also jeder geht doch, du kannst doch erzählen, was du willst, selbst wenn es stimmt. Das glaubt dir doch keiner. Die Mannschaft doch auch nicht. Er macht diesen Fehler zum 0-2 und wird danach ausgewechselt als Kapitän. Das ist schon etwas, das macht
dann
etwas.
Dann ist es Fingerspitzengefühl. Ja. Es kann ja auch sein, dass es vorbereitet war, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie da der Ablauf war.
Ich habe nichts gesehen.
Und wenn dann der Fehler kommt und er wird ausgewechselt, dann hat das schon natürlich ein Geschmäckle, aber wahrscheinlich ist es intern alles sauber. Aber
also ich sehe es nicht ganz so krass wie Strassi. Natürlich ist das immer ein Thema, wenn der Kapitän ausgewechselt wird, das ist keine Frage. Aber Fanny ist ja kein Kapitän, der jetzt seit 3 Jahren bei Hansa spielt, da über alle Zweifel erhaben ist und deshalb Kapitän ist. Dem musst du auch mal 3 katastrophale Fehler machen. Aber Fanny geht im Moment ja auch nicht voran. Die sind ja alle mit sich selbst beschäftigt. Ob dann der Hollerbach-Weg der richtige ist, das sei dahingestellt. Vielleicht musst du gerade denen Sicherheit geben. Aber das ist halt ein Trainer, der erwartet Leistung und so einen Fehler kannst du eigentlich in dem Falle nicht machen. Wie auch der Fehler zum 0-3 nicht ist. Deshalb finde ich, da ist überhaupt keine Stabilität. Jetzt würdest du sagen, ja, wenn ich eh schon keine Stabilität habe, dann muss ich doch wenigstens die vermeintlichen Führungsspieler, die in anderen Vereinen mal bewiesen haben, dass sie da spielen können, musst du irgendwo festigen. Auf der anderen Seite kannst du vielleicht auch sagen, vielleicht hat sich Hollerbach auch vergriffen mit der Wahl von Pfanne, als Pfanne hat immer in der zweiten Mannschaft lange gespielt. Jetzt ist er bei einem großen Traditionsverein, vielleicht ist er damit auch überfordert, als Kapitän sich noch mehr gefordert zu fühlen. Ich würde sagen, es hat Fannes Standing im Moment nicht verbessert, aber ich würde fast sagen, das ist noch eins der kleineren Probleme, was sie im Moment haben.
Aber bis zum 0-2 war Rostock ja am Drücker. Wenn sie dann das Gegentor nicht kriegen, dann machen sie vielleicht selber den Ausgleich, dann geht das wieder in eine ganz andere Richtung. Ja. Also das ist wieder ein typischer Fall von hätte Fahrradkette. Und so ein paar Sachen funktionieren ja bei den Rostockern. Hansa führt die meisten Zweikämpfe der Liga und hat den zweitbesten Laufwert, also diese DNA von Hollerbach, das kommt ja dann da schon an. Aber es reicht nicht, wenn du am Ende des Tages nur 2 Tore schießt in den ersten 4 Spielen. Weniger hat keiner. Da muss natürlich noch ein bisschen geschraubt werden.
Und das Auftaktprogramm, also Entschuldigung, das sind 2 Zweitvertretungen, das ist Viktoria Köln, die natürlich jetzt klar, also vorher Viktoria Köln, aber die sind stark unterwegs. Also da hast du als Hansa Rostock wahrscheinlich schon so 10 Punkte einkalkuliert.
Und oder? Das ist ja immer das Ding, wenn du absteigst als so ein großer Traditionsverein, du hast in der zweiten Liga immer du bist auf den Platz gegangen, um ein Spiel nicht zu verlieren. Jetzt musst du Spiele gewinnen gegen Gegner, die sich erstmal alle gegen dich hinten reinstellen. Das macht ja was mit dem Kopf. Darmstadt, guck dir mal an, die haben in den letzten 31 Spielen nur einmal gewonnen. Und spielerisch ist... Ja, ist auch die Frage, ist Bernd Hollerbach ein Trainer, der für einen spielerischen Ansatz steht? Oder ist das einer, der eher eine Mannschaft topfit macht? Wie hat damals Fjordhoff gesagt über Berger, ich weiß nicht, ob er die Titanic gerettet hätte, aber die Überlebenden wären topfit gewesen oder sowas. Ne? Ist auch immer die Frage. Und ich hatte Hollerbach, der war ja völlig konsterniert nach dem Spiel. Der stand da, als wenn er denkt, boah, wo bin ich denn hier reingeraten? Ja, so wirkt er
ja, das ist die dritte Liga. Also ich glaube schon, dass Hollerbach ein gutes Verständnis vom Fußball und auch eine Spielidee hat. Also nicht umsonst sagt ein Spieler wie Rocco Reitz, ohne den wäre ich nicht in der Bundesliga gelandet.
Ja. Deshalb sage ich, in Belgien hat er richtig hervorragende Arbeit geleistet.
Ja, also was Rostock einfach komplett auf die Füße fällt, ist einfach die Stumpfproblematik. Ne? Wir haben halt überhaupt keine Effizienz, vergeben irgendwie gefühlt die meisten Großchancen, weil sie eben vorne total dünn besetzt sind, weil sie spät dran sind auf dem Transfermarkt. Das merkst du ja jetzt auch mit Naderi, den sie nachverpflichten, Jonjic nachverpflichtet, Berisha nachverpflichtet.
Verruck.
Verruck war unser Gast, der wäre wahrscheinlich noch einer für.
Der war richtig geil.
Ja. Ich mag den richtig.
Also auf jeden Fall fällt mir so auf bei der Transferplanung, ich will da jetzt auch keinem irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben, wahrscheinlich ist es der Situation geschuldet, dass man einfach spät dran ist, aber man gibt jetzt, glaube ich, auch sehr viel Geld aus für Spieler, die einfach noch nicht so gestanden sind. Es fühlt sich so ein bisschen an wie, ach, der Markt ist abgegrast und wir müssen jetzt das nehmen, was noch da ist.
Du meinst wie morgens so um 4:30 im kleinen Köln oder sowas?
Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, man...
Das kennt Yannick nicht.
Also vielleicht hat man sich auch ein bisschen verpokert und hat gedacht, man ist schon weiter mit anderen Spielern. Zum Beispiel Kania, der ist ja dann zu Bielefeld gegangen. Und ich frage mich so, Ryan Naderi, der hat noch kein Profispiel gemacht. Der hat einen langfristigen Vertrag bei Gladbach. Warum holt man den nicht im Juni? Weil es ist jetzt nicht so, dass der wahrscheinlich von vielen Vereinen angefragt worden ist. Jetzt holt man den kurz vor knapp, weil man noch einen braucht.
Ja, aber also, er soll ja sehr gut sein. Das wurde ja auch besprochen beim Grillfest. Da wart ihr jetzt nicht mit dabei, aber da war ja Michel Lieder, der Kapitän von Borussia Mönchengladbach 2, der einst Per Lockel die ganzen Freistöße beigebracht hat. Und der hat nur in höchsten Tönen geschwärmt, sowohl charakterlich als auch was das Spielverständnis angeht. Ich glaube, das könnte eine mega Verstärkung sein, aber natürlich, warum erst jetzt?
Tobi, ich habe das Gefühl, das ist so eine Freimaurerloge hier. Ne? Strassi Bakic Lieder. Also ich fühle mich da ein bisschen zurückgesetzt. Ich muss übrigens jetzt...
Wir sind gleich durch. Also, das ist natürlich das nächste Problem. Dieser Spieler wird jetzt mit Druck aufgeladen, ohne Ende, mit Ablösesumme und all so ein Kram. Da frage ich mich, ob der überhaupt den Druck standhalten kann. Das nächste Ding ist, Hagemoser, der hat sicherlich gut gehalten in den Spielen, ne? Aber wenn du doch mit Opoff eine neue Nummer 1 hast, mit Klevin eine klare Nummer 2, die wirklich sehr erfahren ist in dieser Liga, ne? Warum bringst du nicht Klevin in eine verunsicherte Mannschaft, um da so ein bisschen Stabilität reinzubringen? Also, das verstehe ich halt nicht. Mich freut es immer, wenn junge Leute eine Chance bekommen, aber in Krisensituationen bin ich immer ein Freund davon, auf Routinen zu setzen.
Aber was ist das dann für ein geiles nächstes Duell am nächsten Spieltag nach der Pause, eben Hansa Rostock gegen Waldhof Mannheim? Ja. Da ist wie auf der Tankstelle, da darfst du kein Feuerzeug anmachen, sonst geht das Ding da in die Luft. Da ist so viel Druck drauf und da freuen wir uns drauf. Jetzt, weil Veggie so langsam abreisen muss, wollen wir dir noch schnell die Frage der Woche die Frage der Woche stellen. Die ist aus der Community gekommen, von einem Hörer, von euch. Wir kennen sie alle noch nicht. Wenn ihr auch Lust drauf habt, uns eine Frage zu schicken, dann geht mal in die Shownotes von diesem Podcast. Erstmal abonnieren und liken und weiterempfehlen. Und in den Shownotes steht dann auch die Telefonnummer von unserem 4:3-Handy. Da könnt ihr uns mal eine Frage der Woche samt Antwort schicken, so wie dieser Mensch das getan hat.
Servus, liebes 4:3-Team. Ich hätte eine Frage für nächste Woche. Passt zwar nicht ganz zur Saison, aber hat was mit der dritten Liga natürlich zu tun. Wisst ihr denn, wer der aktuell amtierende Hallenmeister ist? Die letzte Austragung war in Dortmund 2001.
Ja, das haben wir schon mal gehabt, oder?
Ich glaube, das wissen wir, ne?
Das ist zu einfach für Thomas Wagner.
Nee, ich glaube, ich war sogar da. Das ist doch ein aktueller Drittliga-Club.
Genau. Ja,
Spielvereinigung Unterhaching.
Ja, das haben wir auch hier schon mal irgendwann besprochen, glaube ich. Ich glaube, das war sogar auch schon mal eine Frage von dir.
Das habe ich aber noch nie gehört. Ich weiß nur, dass Gladbach das mal war und da wurde es wegen Guido Lanzart, der hatte doch Drogen genommen und deswegen wurde der Titel aberkannt.
Aber Unterhaching, man hat doch früher immer gedacht, in der Halle müssen die Mannschaften so wirklich so spielen und Unterhaching stand doch immer nur für Rennen und Kämpfen, damals so vom Synonym her.
Aber stimmt's denn auch?
Wir überprüfen das kurz.
Und die Lösung? Spielvereinigung Unterhaching, damals mit einem 5:4 im Elfmeterschießen gegen Werder Bremen. Dritter Platz wurde Energie Cottbus.
Oh,
Wahnsinn.
Ja, das wusste ich jetzt zum Beispiel dann nicht mehr, dass Cottbus damals
Dankeschön. Du wolltest was sagen?
Es war wie am Donnerstag im Quiz gerade. Ich kann mich einfach nur zurücklehnen, weil ich weiß, Thomas Wagner weiß es.
Das war echt geil.
Hast du wieder geliefert?
Am Donnerstag haben wir La Decima eingefahren in Gottes grüner Wiese. Es war ein geiles Quiz, muss man sagen. Auch Janik Bakic war noch da, Tim Froberg, also unser Vizepräsident, als schönes Gesicht aufgetreten. Stock als Sicherungszug. Also es war einfach hervorragend. Spaß gemacht, ne?
Immer.
Ja. Und Tim Froberg hat ja auch eine geile Initiative. Wir haben dem Verein da Gottesgrüne Wiese, das ist ja eine VfL Osnabrück-Kneipe, also zumindest
inoffiziell.
Ja. Und da wurde ein Erik Engelhardt-Trikot.
Ein Matchworn-Trikot von Erik Engelhardt übergeben.
Ja. Und in so einer schönen Schweißdings, die Steven Ruprecht, die kannte ich gar nicht, diese Dings. Ich kenne das immer nur von diesen Bilderrahmen.
Jungs, ich muss los, ich bin auf dem Grillfest eingeladen in München.
ich komme gleich nach.
Freu mich,
wir sind durch,
Woche.
Wir sind durch, Tobi, bleib dran, wir sind durch. Wir können
Tschüss
sagen.
Ihr könnt doch Tschüss.
Wir sind fertig. Oder?
Wir machen Schluss.
Wir machen jetzt eine Woche Pause.
Lieder hat geklingelt.
Es klingelt gerade, wir müssen weg.
Nächste Woche keine Folge und danach melden wir uns dann wieder. Macht's gut, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Witzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Für Einschätzung.